Bevor wir zu Lore Wolf und den Klanginterventionen von Fugitive Radio kommen, hören wir eine sehr kraftvolle Soundcollage Fair Refuge von Françoise Verge, Olivier Mabeuf, Victor Donati und von Sulti. Sultis Stimme formuliert in dieser Collage Fragen und spricht aus dem politischen Kampf heraus über die Gewaltgeschichte Europas. Und vielleicht werden wir anschließend in den Lebenserzählungen einer alten NS-Widerstandskämpferin Antworten finden oder vielleicht noch mehr Fragen.
Centuries of colonialism, genocide, wars, destructions, holocaust, racism, corruption and every day or minutes discrimination. What shall they do, those who become the next generation? Those who are not yet born? How long we have to wait? I would like to ask you and ask them how long all of this war takes. How many more people need to pay by their lives? How far is peace? How long we need to wait? We all know that rich people are getting richer, but when are they going to be rich enough? Dictators behind democracy killing us for to build their imperial on our bodies, on our lives. From the tears in our eyes, that for more than 500 years we pour on this planet. Why police state? Why a world full of police and army? Whom they want to protect? I guess not us. You claim we are here or coming to steal your wealth. This wealth that you stole and continue to steal from our natural resources, from the destruction of our land, deal with murderous regimes, from your industries of wars, from the sale of weapons, from centuries of colonialism, of genocide. This is your Europe, a capitalist mafia. First, you sailed our seas to steal our lands and resources, and now you sail our seas to hunt us down, sending Frontex or your merchandise, like the so-called Libyan Coast Guard. Shame on you, you murderers. Count the bodies, Europe. Hear the suffering, hear us how we suffer under your oppression. From Frontex to the borders of Spain and Poland, from Calais to the detention centers in Greece and Libya, from the social amp to the Ausländerbehörde, the racial profiling on the streets of Germany, to the denial of support to BIPOC refugees and third country nationals. Shame on you. We all know who represents violence and thief, and who represents color and the fight for a better life. Abolish Frontex. Bring down the walls of fortress Europe, and always remember, we didn't cross borders. Borders crossed us.
What shall we do, those who did not die? Lore Wolf, Antifaschistin, NS-Widerstandskämpferin, Geflüchtete, lebte von 1900 bis 1996.
Ich war bereit, alles zu tun, alles, was notwendig war zu tun, um Hitler zu stürzen.
Vor kurzem wiederentdeckt, 9 Stunden alte Audioaufnahmen und weitere alte Aufnahmen, in denen Lore Wolf einem jungen Kommunisten ihre Lebensgeschichte erzählt.
in unser aller Hirn war kein Parteiegoismus oder sonst etwas. Ne? Es war nur der Wille, Hitler zu stürzen um jeden Preis und dann ein demokratisches Deutschland wieder aufzubauen. Und da habe ich einfach alles auf mein Leben aufs Spiel gesetzt, wie es die anderen ja auch taten.
Außerdem hören wir Tagebucheinträge und Auszüge aus ihrer Autobiografie.
Man hat mich den weißen Raben der Kommunisten genannt. Als Widerstandskämpferin und Emigrantin stand ich, wie viele andere, immer mit einem Bein im Gefängnis. 20-mal war ich gefangen. 19-mal bin ich entkommen. Die Grenzen der Länder überschritt ich wie früher die Schwelle meiner Wohnung. Nur die Gefahr, verhaftet zu werden, wuchs von Jahr zu Jahr.
Bevor die Nazis an die Macht kamen, habe ich in Frankfurt am Main, in den USA und in der Sowjetunion gelebt. Immer auf der Suche nach Arbeit, immer unter Hunger. Im April 1933 bin ich aus der Sowjetunion nach Deutschland gereist, um meine Verwandten zu besuchen. Als ich aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen bin, war ich noch kein Mitglied der Kommunistischen Partei. Aber als ich den faschistischen Terror in Nazi-Deutschland mit eigenen Augen gesehen habe, habe ich mir gedacht,
dagegen muss man was tun. Dagegen muss man was tun. Ne? Und die Kommunisten haben damals, waren die Ersten, die da Widerstand geleistet haben, waren viele verhaftet, waren schon viele tot. Und da habe ich mich denen angeschlossen.
Im Mai 1933 trete ich in die illegale KPD ein.
Weil ich mir gesagt habe, also wer so kämpft gegen den Faschismus, also das muss eine gute Partei sein, ne? Müssen gute Menschen sein. Und da bin ich dann reingekommen in diesen Widerstandskampf. Und meine Arbeit bestand als erstes darin, Flugblätter entwerfen. Wir haben das ja immer 2-3 Personen gemacht und dann haben wir das noch dem Pfarrer Eggert gebracht in einem Buch. Ne? Ich habe bei dem Buch im Laden geliehen. Und dann haben wir das Flugblatt ausgearbeitet, in das Buch gelegt und ich bin hin, habe das Buch umgetauscht und das nächste Mal hat das korrigierte oder ergänzte Flugblatt in den anderen Buch gelegen, das ich geliehen habe. So haben wir die ganze anderthalb Jahre gearbeitet, ohne dass wir aufgefallen sind, obwohl der Gestapo-Poste vor der Ladentüre stand, vor dem Schaufenster. Ne?
Anderthalb Jahre, bis uns ein Genosse an die Nazis verrät, Rudi. Fast alle aus unserer Gruppe werden wegen Rudi verhaftet. Ich entkomme.
Vor meiner Flucht laufe ich noch einmal zu meinen Eltern und meiner 9-jährigen Tochter Hannelore. Sie hält mich in ihren Ärmchen, umschlungen und weint immer zu. Gewaltsam reiße ich mich los und stürze aus dem Haus.
Hey! deutsche Berliner Polizei. Nichts anderes haben wir erwartet. Man kommt hierher, man will leise und friedlich demonstrieren. Man macht nichts falsch. Und dann nehmen sie einfach Leute, die reden halt nicht weg. Die Frau hat nichts verwerfen, das ist genau, warum sie sich nicht mehr.
1934 entkommt Lore Wolf, nachdem Rudi die Gruppe verraten hat.
Und den Rudi, nachdem er uns verraten hat, haben sie ihn umgelegt.
Ja. Weiß man auch nicht, was in solchen Leuten vorgegangen ist.
In dem Rudi, ich habe versucht, mich hineinzudenken. Und ich konnte mich hineindenken. Das war ein so guter Genosse. Und er hat so viel gemacht und so viel Verantwortung getragen. Und als man dann seine Frau, also Braut, muss man sagen, verhaftet hat, da hat man ihn gedroht. Wenn sie nicht aussah, lebt ihre Braut nicht mehr. Und da hat er unter Folter, schwerer Folter ausgesagt. Er wollte seine Frau retten. Jetzt hat er aber so und so viele Personen doch ins Gefängnis gebracht, die alle viele, viele Jahre gekriegt haben. Ne? Da komme ich nicht ganz drüber weg. Weißt du? Es gab nämlich Genossen, die dann selbst ihre Frau geopfert haben, um die Masse zu retten, die Masse der. Ne?
Ja.
Oder ihr Kind geopfert haben. Das gab es auch. Aber das kann ich wiederum auch nicht begreifen. Und wenn du A gesagt hast, musst du auch B sagen. Und da quälen die Folter sich so lang, bis du B sagst. Gell? Dann kommt C dran. Zum Beispiel. Und ich habe mich mir überlegt. Ich weiß ja nicht, wenn ich also gefoltert worden wäre, wie manche von uns gemacht, manche haben so den Minister von der DDR, den da, der bei den ersten Ministern war, den haben sie hier ringsum um den Gürtel mit einer brennenden Zigarre Löcher gebrannt. Aber rings, er hat mir sie gezeigt in Paris, der ist dann geflüchtet, gell, und ist durchgekommen. Was hätte ich gemacht? Hätte ich nicht vielleicht in meinem großen Schmerz auch was ausgesagt? Vielleicht, dass ich nur einmal gefoltert würde. Und dann, wenn der einmal ausgesagt hat, gab es kein Entrinnen, wie wir dann wussten. Hätte ich da nicht auch was gesagt, sag mal. Ich könnte das heute noch nicht sagen, ob ich so viel Kraft aufgebracht hätte. Könntest du das von dir sagen? Nein, ich hätte nicht was gesagt. Meinst du auch nicht? Gell? Und da konnte ich mich in den Rudi hineindenken, da hat er mir noch leid getan, weißt du. Ja, noch leid getan, ich weiß nicht.
Da hat er mir noch leid getan, ich weiß nicht. Flucht auf einen Bauernhof im Taunus. Mit dem Zug weiter nach Ida-Oberstein. Zu Fuß durch den Wald, den unheimlich stillen Wald. Ein Wiesenpfad zu einem Dorf, über die Grenze, raus aus Deutschland. We'll be right back.
Basel, Zürich, Paris, Forbach. Die Jahre der Emigration lehren mich, mit sehr wenig auszukommen. Wir haben nie viel. Ein Kantenbrot, eine dünne Wassersuppe und hier und da eine reichliche Mahlzeit bei französischen und spanischen Familien, die für unseren Magen zu schwer war und uns nicht bekommt. Die Flucht vor den Nazis ist mir zwar gelungen, aber als politische Emigrantin werde ich auch von ausländischen Behörden verfolgt.
Man fühlt die Gefahr, das habe ich ein paar Mal jetzt erlebt, gell? In der Emigration. Ich hatte eine Familie, die hat sehr viel gespendet. Und wie das Kind geboren wurde, habe ich ihr also einen Blumenstrauß gebracht und bin dahin. Und ich war kaum drin, da klingelt es. Ich sage der Frau, meine Tasche weg, denn ich hatte gerade 2000 Mark von, Franken von der Bank geholt, die nach Deutschland sollten. Die hat schnell meine Tasche im Kleiderschrank verschwinden lassen, dann ist er erst hin, halt auf nach Polizei. Also ich habe es direkt gefühlt. Zeichnen Sie Ihre Aufenthaltsgenehmigung. Ich sage, ich habe keine, es tut mir leid. Ne? Ja, dann müssen Sie mitkommen. Ne? Also ich bin über die Grenze gesetzt worden, ausgewiesen und musste dann dort in Zugsteige nach Paris fahren. Ne?
Auch in der Emigration gehöre ich immer dem Widerstand an. Wir organisieren die Grenzarbeit und schmuggeln zusammen mit der Bergarbeitergewerkschaft Flugblätter nach Deutschland. Bei reichen Familien in der Schweiz sammle ich Spenden für KZ-Häftlinge und schleuse das Geld an Widerstandskämpfer in Deutschland. Und Immigranten, die im Ausland ankommen, unterstütze ich gemeinsam mit der Roten Hilfe.
Eines Tages kommen drei Antifaschisten aus Spanien bei mir an, in meiner Wohnung in Paris. Sie haben dort in den internationalen Brigaden gegen Franco gekämpft.
Kaum mehr Schuhe an den Füßen. 750 Kilometer sind die in diesen Schuhen gelaufen. Von unten vom Meer bis hoch bis nach Paris. Und da wollten sie für die sowjetische Botschaft, dass die ihnen weiterhilft. Die konnte ihnen momentan nur Geld geben und konnte ihnen auch nicht helfen. Gell? Mhm. Ja, die kamen nun bei mir an. Und der Regitz, dieser Kerl aus Saarbrücken, der hat direkt so gegenüber im Zimmer von mir gewohnt, mit seiner hochschwangeren Frau.
Gustav Regitz, Lore Wolfs Nachbar in Paris. Gustav Regitz erfährt von der Ankunft der drei Spanienkämpfer in Paris.
Also der kam nun bei mir an. Ich soll ihnen beide helfen. Gut, ich musste sie unterbringen. In einem Hotel, wo sonst? In einem illegalen Hotel, da gab es ja eins. Und da habe ich den Regitz gebeten, die wegzubringen in so ein Hotel. Das hat er auch gemacht. Kam zurück, sind gut unter. Und ich habe denen gesagt, ihr könnt morgen früh zum Kaffee kommen, zum Frühstück. Aber dann müsst ihr euch selbst weiterhelfen. Also am nächsten Morgen haben wir gewartet, sie kamen nicht. Der Regitz hat in mein Zimmer gesessen, so geraucht, gell, so nervös war er sonst nicht. Und dann habe ich gesagt, hör mal, die kommen nicht, die wollten doch kommen. Dann hat er gesagt, ey, guck mal nach ihnen, gell. Ich habe gesagt, das stimmt doch was nicht. Ja, ich gehe mal, ich guck mal nach. Ich habe am Fenster geguckt oben, rausgeguckt, ob die denn immer noch nicht kommen, die drei. Nein. Also, und dann sah ich, wie der Regitz ankam, also vorne weg. Aber ich habe nicht beachtet, dass der zwei Männer hin und nach geht. Und dann kommt er rauf mit den zwei Kerlen und jeder hat einen Revolver in der Hand.
Die Luft ist blau und der Himmel über Paris wolkenlos an jedem 30. August 1940, als der Verräter mit zwei Gestapo-Beamten in mein Zimmer tritt.
Und wer ist hier Wolf? Jetzt bin ich.
Am 18. Juni 1941 findet mein Gerichtsprozess statt, in Berlin. Die Anklage lautet Vorbereitung zum Hochverrat.
Ich wusste ja, die verurteilen dich zum Tode. Ich habe gedacht, den willst du jetzt zeichnen, was eine Frau kann. So war das Gefühl, gell? Und ich weiß nicht, es war alles abgefallen von mir. Keine Angst, gar nichts, gell? Und wie nun diese
Leute, diese Richter in ihren rot-lila Roben mit den komischen Dreispitzen auf dem Kopf, wie Bischöfe sahen, aus hereinkamen, da habe ich so ein Angstgefühl plötzlich bekommen. Ich hatte das Gefühl, du musst denen zeigen, dass eine Frau keine Angst vor ihnen hat. Können sie Todesurteil fällen oder was auch sonst. Außer denen war das eigentlich kein Mut, sondern Todesmut. Und so wie sie da gesessen haben. Ich habe unbefangen geantwortet, gell? Dann habe ich gesagt, Herr Präsident, ich weiß, dass Sie mich nicht freisprechen. Werden! Dann sagt er, warum sagen Sie werden? Warum sagen Sie nicht können? Und solche Dialoge haben wir oft geführt. Da saßen nun 22 zum Tode verurteilte Frauen, und zwar Deutsche, Französinnen, Luxemburgerinnen. Ich habe mich bald geschämt, ihnen zu sagen, dass ich nicht zum Tode verurteilt bin, dass ich nur 12 Jahre habe.
Lore Wolf kann es sich ihr Leben lang nicht erklären, wieso sie nicht zum Tode verurteilt wurde, sondern nur 12 Jahre Zuchthaus als Strafe bekommen hat.
Thank you.
Jetzt bin ich über 80 Jahre alt und rüstig im Kampf für meine Träume. Für eine wahrhaft menschliche Gesellschaft in unserem Land. Das Nazi-Regime habe ich überlebt. Aber lebe ich in Freiheit? Gebärt dieser Schoß nicht schon wieder Unseliges?
Die Aufzeichnungen meines Lebens sind Anklagen gegen den Faschismus. Gegen die Unmenschlichkeit, die sich schon wieder bereit macht. Neonazis, Ausländerhetze, Berufsverbote sind Alarmzeichen.
Rüstig im Kampf für ihre Träume. Das war Lore Wolf, auch noch in den 80er Jahren. Zu Zeiten der autonomen Antifa. Am 28. September 1985 wird in Frankfurt am Main der autonome Antifaschist Günter Saré von einem Wasserwerfer der Polizei totgefahren. Er hatte sich an Protesten gegen die NPD beteiligt. Die Polizei verwehrte zuerst Sannis und Ärzten die Hilfeleistungen und vertrieb unter Schlagstockseinsatz weitere zu Hilfe eilende. Daraufhin kommt es zu spontanen Krawallen und Aufständen in vielen Städten Westdeutschland. Und Lore Wolf, die damals 85 Jahre alt ist, organisiert noch in der Nacht von Günter Sarés Tod eine Mahnwache mit. Und als Günter Saré beerdigt wird, ist Lore Wolf im Trauerzug mit dabei. Auf die Frage, ob sie ein Stück der langen Demonstrationsstrecke gefahren werden möchte, sagt sie nur: gute Idee, falsche Person. Und läuft in der Demonstration weiter. Das war eine experimentelle Radioperformance über Lore Wolf mit Soundinterventionen von Sumugan. Zu hören waren
Smilla,
Gernot,
Carla,
Julius,
Wohle.
Außerdem Auszüge aus der Autobiografie von Lore Wolf, Ein Leben ist viel zu wenig. Auszüge aus wiederentdeckten Archivmaterialien mit Erzählungen von Lore Wolf, aufgenommen vom Bildhauer Clemens Strugalla im Jahr 1988. Musik von Anton Cornelius, Sugar MMFK und den Sternen St. Petersburg. Außerdem Auszüge aus der Klangcollage Fair Refuge, Feind Refuge von Françoise Versch, Olivier Mabeuf, Victor Donati und Sulti. Sulti war antirassistische Aktivistin und Künstlerin und ist vor 2 Jahren viel zu früh gestorben. Dazu kamen Soundart-Interventionen von Sumugan Sivanesan von Fugitive Radio. Ich war immer schon ein Junge von der Straße. Jeder Song erzählt Storys aus meinem Leben, Perspektiven.